Yavrum Deutschland.
Yavrum Deutschland.
Yavrum Deutschland.
Für mich ist Urlaub wirklich was Neues entdecken. Irgendwo rauskommen, andere Menschen treffen, raus aus dem klassischen Trott.
Nee, ich will im Urlaub eigentlich keine Menschen kennenlernen.
Was?
Ich hab nämlich die Nase voll von Menschen.
Guck mal, wenn ich in Urlaub fahre, weißt du, gibt es zwei Typen von Menschen, die ich nicht sehen will. Deutsche und Türken. Und wenn die jetzt diejenigen sind, die neuen Urlaubskündige werden, Alter. Ich hab keinen Bock auf die. Wenn ich im Urlaub bin, dann will ich mit Portugiesen abhängen, mit dem Meer abhängen, mit Sand, mit Italienern,
mit Stein und
mit
Fischen.
Mit Thailändern fischen.
Bardaklasch.
Partida de Coco.
Sonnenbrille aufsetzen.
Danke für die Lokos.
Dance wall. This ain't nothing but a summer jam. We're gonna party as much as we can. Yeah.
It's summertime. Was sind die drei ersten Sachen, die euch einfallen oder woran ihr denkt, wenn ihr an Sommer denkt?
Geilheit.
Cabrio, mit dem Cabrio.
Capri-Sonne trinken.
Tag.
Schwitzen.
Ja.
Schlecht schlafen.
Stimmt.
Ventilator.
Moskitos.
Zetirizin. High sein von allen
Tabletten. Keinen Bock zu arbeiten.
Sonnencreme, Stärke 30.
Stärke 40 mindestens. Kriegt ihr Sonnenbrand eigentlich?
Ja, klar.
Ja.
Ja, klar. Aber nicht, ich bin
Türk hier.
Ha?
Ich bin richtiger Türke, ich krieg keinen Sonnenbrand.
Wirklich?
Ja.
Wie kriegst du denn keinen Sonnenbrand? Du bist ja nicht irgendwie...
Ich auch nicht, ich krieg auch keinen Sonnenbrand.
Ich krieg einen Sonnenbrand.
Ja?
Ja. Hm. Also ich bin jetzt nicht so hell, aber so einen gewissen Sonnenbrand kriege ich.
Ich habe mal gehört, dass es mit der Augenfarbe auch zu tun hat. So welcher Hauttyp du dann bist. Also, ja.
Wo hast du das gehört? Was ist deine Quelle, Sheda? Kannst du die bitte genauer...
Das habe ich in der Geo gelesen.
Auf dem Klo und auf der Toilette. Bei einer deutschen Familie. Ja, wir wollen über unsere Reiseerfahrungen sprechen. Reisen mit unseren Eltern in der Jugend, in der Kindheit, eigene Reisen.
Oder auch einfach mal Urlaub zu Hause auf dem Balkon.
Urlaub zu Hause.
Den ich nicht habe.
Boah, ich hasse Urlaub. Ich hasse Leute, die Urlaub auf dem Balkon machen und das so sagen. Also sagen so, ja, ich mache Urlaub auf dem Balkon.
Warum?
Weil das ist kein Urlaub.
Voll, doch.
Weil du nicht rauskommst aus deinem normalen Leben. Du hängst
aber
einfach immer noch...
Vielleicht musst du das auch gar nicht, weil dein normales Leben eigentlich total geil ist und du einfach keine Zeit hast, es zu genießen. Weil was mich eher abfuckt, ist nämlich die Leute, die so zum Beispiel irgendwie dann 4 Wochen Sommerurlaub haben und dann am allerersten Tag direkt verreisen müssen. So, was ist so schlimm an deinem Leben in Deutschland, dass du direkt abhauen musst? So, dann ändert dein Leben.
Die klassischen türkischen Familien, die in der Nacht die Schule geht in Urlaub und in der Nacht fahren die schon los. Wer als Erster über die Grenze kommt, hat gewonnen so ungefähr.
Okay, erstes Fazit dieser Folge. Jeder, der Urlaub macht, hat ein Scheißleben, vor dem er flieht, ja? Okay, das haben wir schon mal geklärt.
Nein, also nee. Aber ich finde, es gibt auch durchaus Gründe, einfach mal, also ich sehne mich total danach, einfach mal so 2 Monate oder, okay, 2 Monate Urlaub ist jetzt ein bisschen Luxus, aber mal so 2 Wochen, wo ich so keine Verpflichtungen habe, einfach mal hier in Berlin das Leben zu genießen.
Ja, aber das hängst du ja nicht auf dem Balkon abhängen. Also es gibt ja wirklich Leute, die machen sich den Balkon dann schön, kaufen sich einen kleinen Grill, brauchen sich irgendwelche Pflanzen und geben kein Geld aus, gehen nicht raus und leben halt auf ihrem Balkon. Das ist halt kein Urlaub. Für mich ist Urlaub wirklich was Neues entdecken. Irgendwo rauskommen, andere Menschen treffen, raus aus dem klassischen Trott.
Nee, ich will im Urlaub eigentlich keine Menschen kennenlernen.
Was?
Ich habe nämlich die Nase voll von Menschen. Und im Urlaub will ich eigentlich mich erholen. Mhm. Also zum Beispiel so einen Urlaub mache ich dieses Jahr, weil wir haben uns irgendwie lange gefragt, so mein Freund und ich, okay, was machen wir dieses Jahr? Irgendwie in irgendwelche Städte und fliegen und bla. Dann haben wir gemerkt, dass wir beide eigentlich nur Bock drauf haben, irgendwo zu chillen, zu lesen, nicht zu reden. Gleich mal was zu essen und zu schlafen. Und deswegen fahren wir jetzt einfach nach Ostdeutschland. Die Leute sind da eh nicht nett und mit denen müssen wir eh nicht reden.
Wohin denn nach Ostdeutschland?
Irgendwann die polnische Grenze.
Krass. Aber wenn ihr Pech habt, ist das Wetter scheiße.
Nein.
Ich stimme jetzt steht dazu. Nein.
Weil ich glaube, tatsächlich, also die meisten Leute fliehen ja auch echt in die Sonne. Ist ja klar.
Ja, klar.
Deutschland ist einfach ein kaltes Land. Nicht nur die Menschen sind kalt, sondern das Wetter ist auch kalt.
Aber weißt du, das ist ja auch so ein biodeutsches Phänomen, in Skiurlaub zu fahren. Also in meinem verwandten Bekanntenkreis hat es niemand gemacht und ich habe mich... Okay, Jam.
Ich umgehe.
Was ist das?
Snowboarder.
Ich war auch Ski. Ich war immer
Eltern. Ich war so, Alter, hier ist es eh arschkalt und dann fährst du noch an einen Ort, wo dann so meterdick Schnee ist.
Nein,
so,
es ist warm.
Geht's dir eigentlich noch gut?
Es ist warm, weil du bist der Sonne näher. Es ist ja, relativ
weil du
warm.
Mega fett eingepackt bist. Du kannst dich ja kaum bewegen in deinem fetten Skianzug.
Nein, es ist wirklich relativ warm. Die Sonne ist, also je nachdem wann und wo. Ich muss dazu sagen, ich war dreimal mit meinen Eltern in der Schweiz Skifahren in meiner Jugend. Ich bin aber kein guter Skifahrer und dann bin ich viele Jahre nicht mehr gefahren und dann sind wir irgendwann mit unserer Klasse irgendwie das ist die lustigste Geschichte, 11., 12. Klasse oder so, nach Winterberg Skifahren. Und ich hatte irgendwie keine Skiklamotten, ich habe mir was ausgeliehen, so eine rote Hose und ich war echt schlecht, bin die ganze Zeit auf die Fresse gefallen, während alle meine deutschen Freunde, Birte, Martin, Mariam, all die Leute, die sind irgendwie super gut, irgendwie Slalom, die krasseste Piste runtergefahren. Und dann bin ich hingefallen und ich habe mir die Hose aufgerissen. Und ich hatte einen Schlitz hinten an meiner roten, Skihose.
Und was hattest du drunter an?
Eine Unterhose.
Hast du dich geschämt?
Ich habe mich voll geschämt. Und alle waren schon unten an der Piste und haben auf mich gewartet. Und ich bin dann so runtergekullert quasi, bis ich unten ankam.
Aber das ist doch so ein klassisches Beispiel. Dafür finde ich das einfach, Deutsche grundsätzlich alles besser können als Türken.
Überhaupt gar nicht. Ich war einfach schlecht. Und die sind einfach mehr Ski gefahren.
Okay.
Das hat doch nichts.
Ja, für die ist der Weg so runter, weißt du, so abstürzen, absteigen irgendwie.
Boah, was? Wohin ihr meine Ski-Story?
So geil, Alter, dass unsere Folge über Urlaub seit 4 Minuten voller Aggression und Hate ist.
Ich brauche einfach Urlaub. Das ist das, worum es hier geht eigentlich.
Lass das mal beibehalten, das finde ich super.
Wann wart ihr denn zuletzt im Urlaub?
Mein letzter verfickter Scheißurlaub, Alter. Diese ganze Kacke mit Entspannen und endlich zu sich kommen und nicht mehr
Alter,
arbeiten.
Alter, richtig mal ab, du Spasti.
Was ist los? Scheiße Urlaub, Alter. Scheiß Urlaubskultur, echt. Die Deutschen gelten jetzt die Urlaubskönige der Welt. Überall müssen die König sein, die Deutschen zum Beispiel. Das fuckt mich auch ab. Überall. Wir sind Weltmeister, wir sind Urlaubskönige, wir sind die Bierkönige. Was ist los mit den
Schappo?
Und das mal wieder auf eine andere Ebene zurückzuziehen. Die Deutschen verreisen tatsächlich sehr viel. Ja. Und wenn ich zum Beispiel jetzt so sehe, so meine Cousinen und Cousins in der Türkei zum Beispiel, die jetzt so in den letzten 5 oder vielleicht sogar 10, also doch eher so 5, 6, 7, 8 Jahren so langsam Geld verdienen und irgendwie scheinbar ist, glaube ich, der Tourismus nach außen hin so geöffnet. Es gibt neue Firmen, die machen so Gruppenreisen nach Thailand und so. Die Türken machen relativ viele Gruppenreisen und auf einmal fängt die Türkei auch an, ins Ausland zu reisen und irgendwie Auslandsreisen zu machen.
Scheiße,
Alter. Jetzt wollen die so Urlaubsimperatoren werden.
Das auch noch.
Fuck, Alter.
Als würde es nicht genug
Türken geben. Urlaubsimperialismus.
Guck mal, wenn ich in Urlaub fahre, weißt du, gibt es zwei Typen von Menschen, die ich nicht sehen will. Deutsche und Türken. Und wenn die jetzt diejenigen sind, die den neuen Urlaubskönige werden, Alter, ich habe keinen Bock auf die. Wenn ich im Urlaub bin, dann will ich mit Portugiesen abhängen, mit dem Meer abhängen, mit Sand, mit Italienern,
mit Stein und
mit
Fischen.
Thailändern, Fischen, Wasserfällen, was weiß ich, aber doch nicht mit Deutschen und Türken, ey.
Das stimmt, ich mag auch nicht mit Deutschen abhängen und Türken sehe ich, glaube ich, relativ wenig. Ich war mal auf Kambodscha, in Kambodscha auf einer Insel, Korong heißt die Insel und das war echt sehr, sehr lustige Story, wie wir da hingekommen sind. Aber auf Korong also wir kamen da an und dachten, das ist so voll die entspannte Insel, aber es war so voll die Partyinsel. Wir waren völlig fertig, weil wir viel zu spät kamen und als wir ankamen, hieß es, scheiße, ihr seid nicht am richtigen Ort, weil ihr müsst eigentlich auf die Rückseite von der Insel, weil da ist euer Hotel. Und da mussten wir so last minute irgendwas finden, wo wir pennen können. Und wir waren zu 5 unterwegs. Und haben dann so zu 5 in einem Zimmer gepennt und sind halt rausgegangen zum Essen. Und da war quasi am Strand waren so mehrere Restaurants. Und das Interessante war, all diese Restaurants gehörten Türken. Und ich war so, what the fuck, was macht ihr hier? Und es waren nur Türken. Und es war so eine Kolonie von Essen. Es war ja, nee, es war so Fisch und das ist echt geil. Es war so eine Kolonie von so Istanbul-Türken, die irgendwie Auswanderer waren und die haben sich irgendwie dort alle breit gemacht im Paradies. Es gab auch die hatten irgendwie so ein Haus mit so 20, 30 Türken, die dort gelebt haben zusammen und wir haben Fisch gegessen und wir haben uns alle den Magen verdorben und hatten 3 Tage lang Durchfall.
Ja, siehst du, Scheiß Türken.
Also,
verderben sogar die asiatische Küche.
Aber gab es da asiatische Küche oder hatten die
Türken? Nein, es gab Fisch und Kartoffeln Fisch. Und ich weiß nicht mehr, was
eigentlich. Warte, es waren Türken, die deutsche Küche gekocht haben und davon haben sie dir den Magen verdorben.
Wahrscheinlich.
Toxische Mischung.
Genauso wie so Chinesen in Italien, wo ich jetzt war in Valencia, irgendwie Chinesen kochen auf einmal so spanische Tapas.
Bio-Chinesen.
Ja.
Ja. Also wann wart ihr zuletzt im Urlaub? Was ist eure geile Urlaubsstory, Ufuk?
Boah, ich habe super viele geile Urlaubsstories. Aber wir sind ja in meinem postmigrantischen Podcast. Deshalb erzähle ich, glaube ich, die ich am witzigsten finde, was das angeht. Mein Vater als alter Linker und großer Fan von Che Guevara und Fidel Castro hatte Ewigkeiten den Traum, nach Kuba zu reisen. Und irgendwann hat sich die politische Lage in den letzten 10 Jahren ja ziemlich verändert. Und hatte er so den Eindruck, so wenn man jetzt nicht dahin fliegt, dann war es das. Dann kriegt man dieses alte Kuba, was so seine Fantasie, in seiner Fantasie einfach der Traumort überhaupt war auf der Welt. Kriegt das nicht mehr zu sehen. Und hat ziemlich viel Geld in die Hand genommen, um mit meiner Mutter und mir dahin zu reisen. Und dann sind wir dahin. Und die erste Woche waren wir in Havanna.
Wie lange ist das jetzt her?
Das ist knapp 10 Jahre her, glaube ich. Okay. Erste Woche in Havanna und zweite Woche in, ich vergesse den Namen immer, irgend so ein 5-Sterne-Hotel, richtiger Quatsch. Also völliger Schwachsinn, sich diesen Lebenstraum zu erfüllen und dann eine Woche in diesem 5-Sterne-Hotel abzuhängen. Es war aber auch ein bisschen gut, weil die erste Woche gab es viel Beef, weil mein Vater die ganze Zeit durchgängig alles glorifiziert, heroisiert, unfassbar toll und gut gefunden hat. Immer der irgendwelche ist ja ein
anständiger Genosse, dein Vater.
Nicht so historische Bezüge zu irgendwas herstellen wollte, immer alles unfassbar schön geredet hat, während meine Mutter und ich die ganze Zeit so, ey, Papa, die haben hier kein Geld, ne? Also vielen Leuten geht es hier wirklich nicht so gut.
Aber das hat ja einen Grund, das ist ja der amerikanische Imperialismus und Ausbeutung Kubas. Also es gibt ja, das kann man ja,
das Schuld steht, kann man ja sehr schnell.
Sind die Kubaner nicht.
Kann Schuld man ja Kontext schaffen.
Ja. Nein, das ja. Stimmt. So, also das wäre jetzt auch die Argumentation deines Vaters, die auch berechtigt ist, finde ich. Also die Kubaner, wir sind halt ausgegrenzt, Wirtschaftsembargos etc.
Dies, das. Genau, man kann aber auch sagen, die Argumentation wird dann brüchig, wenn jemand sozusagen da sitzt und sagt so, guck mal, funktioniert doch alles hier, ist doch super hier. Und dann denkst du so, ja, also was auch immer die Gründe sind, warum das nicht funktioniert hat, es ist schwierig.
Er hat das idealisiert. Dann,
ja, voll. Und man muss ihn aber auch lassen. Ich habe halt die ganze Zeit meiner Mutter gesagt, lass ihn doch einfach, ist doch scheißegal. Also ich finde auch ein bisschen witzig, weil du hast richtig gesehen, wie viel wie Träume wahr wurden bei so Kleinigkeiten, wie halt Glas Rum da irgendwie vorm Parlament irgendwie trinken und auf dieses Parlament gucken und du hast so die Augen leuchteten. So, ne? Und das war auf jeden Fall sehr intensiv und witzig war aber der Moment, als wir in diesem 5-Sterne-Hotel irgendwann mein Vater auch auf den Trichter kam. Ja, aber ich will mal wissen, wie wirklich das einfache Volk sozusagen lebt. Und dann gab es da so einen Gärtner, der da gearbeitet hat. Und dann meinte mein Vater, weil ich konnte, oder kann immer ein bisschen Spanisch, geh mal zu dem hin, frag den mal, ob der mit uns reden will. Dann bin ich zu diesem hingegangen und dann war es auf einmal total konspirativ. Dieser Gärtner mit so einem grünen, nicht Fischermütze, sondern so eine Gärtnermütze, also diese großen und seinen grünen Klamotten. Und meinte so, ja gut, okay, wir können reden, aber nicht hier. Wir treffen uns 20 Minuten unter dem Baum da hinten. Und dann bin ich mit meiner Mutter und meinem Vater, meine Mutter und meinem Vater halt so in so Bikini und so irgendwie Latschen, ich auch in so einer Shorts. So halt Urlauber, haben uns mit so einem kubanischen Gärtner, der das einfach Volk repräsentierte für meinen Vater, unter diesem Baum getroffen. Alle konnten es eigentlich sehen, es war völliger Schwachsinn, so, sich da zu treffen. Und mein Vater halt so begierig die ganze Zeit, Ufo, frag dir mal das, was verdient der im Monat? Wie viel muss er dafür arbeiten? Wie ist die Regierung? Wie ist die Situation momentan? Und dann musste ich halt in so einem, der hat auch nicht so gut in Spanisch die ganze Zeit fragen und dann hat er mir erzählt, und am Ende haben wir ein bisschen Geld gegeben und mein Vater ist super selig wieder an den Strand und hat sich ein Bier geholt.
Und dann kann man sich das so vorstellen, dein Vater hat sich ein Bier geholt und dann sind du, deine Mutter und dein Vater lagen quasi an diesem 5-Sterne-Hotel in Badeklamotten.
Traumstrand.
Und du liegst da zwischen deinen Eltern.
Und mein Vater erzählt einen vom kommunistischen Traum. Und hat ja jetzt Beweise über durch den Typen. Aber gleichzeitig auch, der Typ hat natürlich viel erzählt, was an wirklich schlimmer Armut sozusagen herrscht, hat er da angefangen, dann so ein bisschen kritischer zu werden.
Und du trinkst dann an deinem, wahrscheinlich nicht Pina Colada, sondern Rum?
Nee, aus einer Kokosnuss heraus gab es da Cocktails und die hast du dann dabei getrunken.
Und du hattest so Hawaii-Flipflops an und so.
Schäder, wann hast du denn zuletzt Urlaub mit deinen Eltern gemacht?
Puh, gute Frage. Also wir waren eigentlich sehr oft auch so Hotelurlaub in der Türkei, Mittelmeer. Also weil der Großteil meiner Familie lebt ja in Mersin. Das ist halt recht in der Nähe von Antalya. Und früher, wenn wir halt die Familie besucht haben, haben wir das immer mit so einem Hotelurlaub verbunden. Das letzte Mal war das so vor 10 Jahren. Mhm. Also ich war danach nochmal mit meiner Mutter und meiner Schwester im Urlaub. Ja, genau.
Für viele, ich glaube, für viele Deutsch-Türken, Turko-Deutsche Leute, die mit ihrer Familie in Urlaub gefahren sind in Türkei, war das mehr so ein Familienbesuch-Urlaub als ein Urlaub der völligen Entspannung. So, man fährt dann irgendwie ins Dorf der Oma, zum Haus vom Onkel und weil je nachdem, wenn die Familie ein bisschen verstreut ist, dann fährt man erst auf die zur mütterlichen Seite Familie, dann zur väterlichen Seite der Familie. Wie war das so bei euch? War das immer so, hast du das Gefühl gehabt, fahren Urlaub oder hast du das Gefühl gehabt, es ist jetzt so 6 Wochen Familienbesuch in der Türkei?
Also so, da ich Kind war, war das für mich immer einfach alles unglaublich aufregend, aber ich weiß immer ganz genau, dass meine Mutter hat sich eigentlich immer im Urlaub mit meinem Vater zerstritten, weil sie halt gesagt hat, so, wir hatten dann auch so ein Haus in der Türkei und da war halt ständig Besuch da. Und meine Mutter musste halt ständig für die kochen. Und also es gab das nicht, dass man sich einfach mal entspannt hat und mal ausgeruht hat und zu sich kam, sondern es war halt wirklich immer Familie, Familie, Familie. Und irgendwann bist du auch wahnsinnig geworden. Dann hat sich die Familie irgendwie zerstritten. Dann hat der zu dem was irgendwie gesagt. Dann war der betrunken und hat was Blödes gemacht und hat daneben getanzt. Und
wie Weihnachten für Deutsche.
Ja, ja, aber halt so 6 Wochen lang, genau. So 6 Wochen am Stück.
Ja.
Und es ist ziemlich heiß. Also in der Türkei ist es ja auch so, dass die Kriminalitätsrate rasant steigt im Sommer, weil es so heiß ist und die Leute halt durchdrehen zum Teil.
Echt? Was? Ja. Wo kommt das Wissen her?
Das habe ich auch in der Geo gelesen.
Welle, Schäder.
Aber das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt, dieser Vergleich. Ne? Irgendwie die Deutsche treffen sich zu Weihnachten oder alle Christen treffen sich zu Weihnachten, die Familien kommen zusammen und die Türken treffen sich im Sommer in der Türkei mit der Familie.
Also ich kann nur bestätigen, dass die 6 Wochen Türkei-Urlaub bis 15, 16, 17 habe ich das gemacht, glaube ich, 16. Immer von diesen komischen familiären Zwistigkeiten überschattet wurde. Wen besucht man? Wen hat man als erstes besucht? Wen hat man als letztes besucht? Wen hat man zu kurz besucht? Das war Politik vom Feinsten. Das fand ich super anstrengend. Es gab aber immer die 2 Wochen, wo auch Sommerurlaub gebucht wurde. Und wie es sich für die Familie Jam gehört, 5-Sterne-Hotel.
Aber in der Türkei dann?
In der Türkei, ja. Und das war dann natürlich all-inclusive. Und das war dann natürlich schon geil, irgendwie 2 Wochen da. Animationsprogramm für so einen jugendlichen
Kind. Und da kamst du so braun gebrannt zurück.
Boah, ich war schwarz, Alter. Ich sah aus
wie ein Inder. Hattest du damals auch schon so eine Silberkette?
Ich hatte damals mehrere Silberketten, ja. Und noch ein Goldarmband.
Ries, was ist denn mit dir, Jam?
Also bei mir war das so, dass ich, meine Eltern haben gar nicht jedes Jahr Urlaub in der Türkei gemacht. Und stattdessen sind wir irgendwie nach Italien gefahren oder nach Frankreich oder nach Spanien oder so. Und eins der schönsten Urlaube meiner Eltern war tatsächlich so eine Spanien-Portugal-Reise. Das war sehr interessant. Ich war, glaube ich, 13, 14 oder so. Und es war wirklich so eine reine Kulturreise. Also wir haben 3 Wochen lang Spanien gemacht und sind wirklich von dem Museum zu dem Museum und bla bla bla. Und ganz am Ende waren wir dann 1 Woche in Portugal am Strand. Und wir sind mit dem Auto gefahren. Es war wirklich eine tolle Reise. Ich glaube, das war mit der einzigen oder wenigen Reisen, wo meine Eltern sich super gut vertragen haben. Ich kann mich an keinen Streit erinnern oder sowas. Und ja, es war echt eine super schöne Reise.
Verrückt, wie, das ist, finde ich, schon sehr außergewöhnlich, dass eine türkisch-deutsche Familie diese Art von Urlaub, und das ist jetzt auch 20 Jahre her, wie kamen die auf die Idee? Weißt du das? Oder woher kam der Wunsch, dass
ich glaube,
so ein für mich klassisch Bio-Deutsch-Bildungsbürger-Urlaub zu machen?
Ich glaube, also so ein bisschen, also zum Beispiel, meine Eltern waren sehr interessiert, irgendwie Alhambra, Cordoba, Granada zu sehen, so was Don Quixote so gereist ist, so diese ganzen Mühlengeschichten, was alles so stattfindet. Und das war, glaube ich, das hat die sehr interessiert. Deswegen waren wir irgendwie an diesem Dreieck in Andalusien, ich glaube, so eine Woche oder so. Davor waren wir in Madrid. Ich weiß nicht, wieso in Madrid. Also irgendwie, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, woher diese Spanien-Begeisterung war, da, wo die herkam. Aber es war wirklich also wenn ich jetzt auch zurückdenke, du hast recht, das ist 20 Jahre her und ich kann mich auch erinnern, wie wir in San Sebastian waren mit meinen Eltern und keine Ahnung, abends durch die Straßen gelaufen sind und irgendwie Tapas gegessen haben. So, das ist irgendwie ganz geil eigentlich. Mhm. Also deswegen war das ein sehr freier und anderer Urlaub als sonst, weil die anderen Reisen Dann auch irgendwie, ich war, glaube ich, einmal mit dem Auto, dann bin ich mit meinen Eltern in die Türkei gefahren. Oder auch die Reisen dann später in der Türkei, irgendwie 17, 18, so um den Dreh. Oder halt mit meiner Mutter alleine in den Sommerferien auch mal in der Türkei. Das war immer so ein bisschen anders. Das war auch wirklich so immer Familien besuchen und irgendwie Verpflichtungen nachkommen.
Ich wollte nur auf das zurückkommen, also eigentlich auf Ufuks Frage zurückkommen, weil ich die ganz fundamental finde. Also weil ich kannte das auch nicht, dass türkeistämmige Familien in meinem Umfeld wirklich was anderes gemacht hätten als im Sommer, als in die Türkei reisen. Und für mich war das dann auch, also bei meiner Familie war das genauso. Und für mich war das dann, als ich angefangen habe, alleine zu reisen, ich das Gefühl hatte, boah, ich muss jetzt mega viel nachholen. Die anderen haben so einen großen Vorsprung, weil die halt jedes Jahr irgendwie mit ihrer Familie nach Frankreich gefahren sind, nach Italien. Und ich kannte das alles nicht. Also meine Familie konnte sich das erstmal nicht leisten. Und ich glaube, vor allem war irgendwie einfach so, und das merke ich immer noch bei meiner Mutter ganz krass, so diese Sprachbarriere. Also ich meine, die haben halt Englisch nie gelernt. Die haben das in der Schule nicht gelernt. Und ich meine, dann fährst du dahin und bist halt dann doppelt fremd plötzlich. Ich meine, das Sprachproblem hast du schon zum Teil in Deutschland und dann bist du plötzlich in Spanien. Wie unterhältst du dich mit denen? Es sei denn, du hast so einen netten Sohn wie Ufuk, der so begabt und talentiert ist, der dann für dich übersetzt.
Sprache war auch immer ein Problem. Also mein Vater kann ein bisschen Englisch, meine Mutter auch ganz, ganz wenig. Ich glaube, das hat sich jetzt in den letzten 10 Jahren noch irgendwie verschlechtert oder so. Aber zu der Zeit konnten die mehr Englisch. Aber wir haben uns immer so mit Händen und Füßen irgendwie unterhalten, gefühlt. Wir haben auch nie, also das, was zum Beispiel nie wirklich stattgefunden hat oder woran ich mich erinnern kann, ist dann so, dort irgendwie Anschluss zu finden. Also wahrscheinlich auch sprachlich. Also man hat jetzt nicht irgendwie irgendwelche Spanier kennengelernt, wie wenn wir drei jetzt irgendwie in Urlaub fahren würden in Spanien und mit irgendwelchen Madrilenen abhängen würden.
Ja, also ich finde, bei meinen Eltern ist es ein bisschen ähnlich, dass die in den letzten Jahren auch irgendwie, glaube ich, nicht mehr so viel Lust haben, nur in die Türkei zu reisen, sondern angefangen haben, sich selbst Ziele, Urlaubsziele zu setzen, teilweise auch nur so für über ein Wochenende, 4 Tage fahren sie, fliegen die nach Spanien halt, nach Portugal, Italien, was auch immer. Und haben sich das Ewigkeit nicht getraut, wollten immer, dass ich mitkomme, damit ich halt alles organisiere und weil ich die Sprache kann. Und irgendwann haben sie es einfach gemacht. Super. Und dann waren sie plötzlich in Spanien und ich war so, und plötzlich war ich so, fuck, wie kriegen die das hin? Die kriegen das nicht hin, ich muss da hin, so. Und haben dann aber so ganz, ganz stolz irgendwie immer so Fotos von sich vor irgendwelchen Kirchen oder weiß ich nicht, am Strand oder was weiß ich geschickt. Und irgendwann auch mit so einem deutschen Pärchen.
Wow.
Also dann haben die geschrieben, so das haben wir gerade kennengelernt, die sind total nett und haben mit denen irgendwie sozusagen 2 Tage da, glaube ich, verbracht. Und haben mittlerweile den Mut und auch einfach dieses Denken, hey, wir arbeiten viel, wir sollten uns mal gönnen, die Welt zu sehen und irgendwo hinzureisen. Wir kriegen das schon hin. Let's do it.
Und ich glaube, viele machen auch Urlaubsreisen, also so Gruppenreisen deswegen.
Das macht
also
meine Mutter ganz oft. Ja? Also hier innerhalb von Deutschland, also sie hat da so eine Seniorengruppe. Also ja, meine Mutter ist noch nicht so alt, die sind alle so 20 Jahre älter als sie. Das sind dann so nette bio-deutsche Omis und Oppis. Und mit denen reist sie dann immer nach Soest und in die Eifel und so. Und das gibt ihr voll den Kick. So. Da ist die voll, und ich bin da sogar auch einmal mitgefahren. Und es war so skurril halt in diesem Bus so. Ich finde so eine Ansammlung von alten Menschen mal ein bisschen skurril so. Ich finde, naja, ich will es jetzt nicht ausformulieren, aber es riecht immer sehr einnehmend und denkt...
Schäder. Ey, Alter, weißt du, du musst political correct sein, du musst so Turko-Deutsche sagen, genderfluid bleiben immer, ganz vorsichtig sein, nicht sexistisch zu sein. Und
dann aber du kannst doch nicht abstreben.
Alter, oder was? Dann machst du dir die alten Leute?
Die haben schon einen speziellen Geruch. Und
wonach riechen die denn?
Ja, nach alten Menschen. Ich bin da halt einfach mitgefahren. Mein Freund war auch mit dabei, weil wir wollten meiner Mutter einfach eine Freude machen. Und dann sind wir nach Soest gefahren. Und irgendwann war es halt ein bisschen langweilig, mit denen abzuhängen. Und dann waren wir halt in so einem mega malerischen kleinen Dorf und wussten nicht, was wir tun sollen. Dann sind wir einfach in die Spielhalle gegangen.
Weil die Alten stinken und sind langweilig. Ist doch klar, die Alten stinken und sind langweilig.
Das ist geil. Dann haben wir dann 30 Euro gewonnen und damit haben wir dann unsere Fahrt bezahlt.
Wow, krass.
Und deine Mutter ist da, aber dann die einzige Turko-Deutsche?
Nee, da ist noch meistens ihre Freundin Sübeyde dabei. Das ist so die beste Freundin von meiner Mutter. Die ist mega cool eigentlich so. Die ist Vegetarierin, fährt Fahrrad, also ist auch schon älter. Fährt Fahrrad.
Und ist nicht zu alt, ne?
In der Charakterisierung einer 60? Persönlichkeit. Ja. Die ist Vegetarierin und die fährt Fahrrad.
Ja, aber wie viele Tokudeutschinnen?
Boah, hey, fahren doch voll viele Fahrrad. Meine Mutter fährt Fahrrad, deine Mutter fährt bestimmt auch Fahrrad.
Nee, meine Mutter hat einmal Fahrradfahren versucht. Ich stand daneben, dann ist sie hingefallen, hat sich den Arm verstaucht und traut sich seitdem nicht mehr Fahrrad. Und es war 4-5 Jahre lang auch das Thema, ob wir ihr so ein Dreirad kaufen, damit sie mit Dreirad zur Arbeit fahren kann. Und dann dieses...
Nee. Echt? Das war so mir geil. Überhaupt mein nicht so
Vater
bewusst.
Konnte nämlich bis zum Schluss auch nicht Fahrrad fahren. Ja. Und das ist auch so eines so der ungewöhnlichsten Bilder in meinem Kopf, wie ich so meinen Vater auf so einem Fahrrad sehe, so ein einziges Mal irgendwo bei uns im Garten und völlig hilflos wie so ein Kind auf diesem Fahrrad sitzt. Und ich glaube, er hat es bis heute nicht gelernt.
Das ist krass. Meine gesamte Kindheit, als ich nach Deutschland kam mit 4, so die ganzen auch Fotos, wenn ich so reinschaue, 5, 6, 7, 8, wir haben jedes Wochenende eine Fahrradtour gemacht mit meinen Eltern.
Habt ihr irgendwie so in der deutschen, wart ihr in der deutschen Community?
In
der
deutschen Türkei? Gene?
Nee. Und wir waren aber die gesamte, also es gab quasi eine Generation, die nach dem Putsch in der Türkei gekommen ist, nach Deutschland. Und wir waren halt quasi eine Community mit denen zusammen und wir haben so Massenfahrradtouren gemacht, so 20. Und ich kann mich sogar erinnern, bei einer der Fahrradtouren, Mahmoud war auch so ein kleiner, der war glaube ich 1-2 Jahre jünger als ich, also so als Erinnerung nur. Und der saß hinten auf dem Fahrrad von seinem Vater und der hat seinen Fuß eingeklemmt. Und solche Erinnerungen habe ich, wie wir dann diesen hier kleinen Jungen irgendwie ins Krankenhaus gefahren haben, alle auf ihren Fahrrädern und so.
Warte, wie so eine Armee hattet ihr auch so Fahnen, so rote Fahnen, so auf dem Gepäckträger?
Aber wir haben auch dann irgendwie, keine Ahnung, wir haben dann auch gegrillt oder sind dann zu irgendwelchen Seen gefahren. Und das Schöne war in meiner Kindheit, ich bin ja in Dienstlagen aufgewachsen, das ist relativ ländlich. Und da gab es, glaube ich, einfach gute Fahrradtouren oder Routen.
Krass. Aber ich check nicht.
Voll geil.
Wo haben deine Eltern in irgendwie so ein Buch... How to live like a German oder sowas. Auch man gibt ja schon mal.
Aber warum ist das denn? Ich glaube,
es geht wirklich eher darum, ich meine, deine Eltern sind Lehrerin, deine Mutter
Lehrerin.
Mein
Vater ist Journalist, meine Mutter.
Dein Vater ist Journalist, ich glaube.
Aber in der Türkei wird auch, wer macht denn Fahrradtour in der Türkei?
Weißt du, wenn ja, so alteingesessene Istanbuler, so auf dieser kleinen netten Insel da in Istanbul, wo so Kutsche und so, wo man nicht Auto fahren kann, wo so...
Ist aber eine gute Frage, weil ich frage mich gerade tatsächlich, ach so, nee, also meine Mutter ist ja im Dorf aufgewachsen und ich glaube, meine Mutter hat im Dorf Fahrradfahren gelernt. In der Nähe von Eskişehir. Okay. Ich glaube, die hat also dort Fahrradfahren gelernt, weil auf dem Dorf irgendwie, weil mein Opa hatte, wir hatten so Pferde und so Land und sowas, also so Wassermelonenfelder und sowas. Und mein Vater hat, glaube ich, dann zur Unizeit wahrscheinlich Fahrradfahren gelernt. So. Weil ich habe gerade überlegt, es ist nicht so Standard, das stimmt schon, es gibt nicht so unglaublich viele Fahrradfahrer in der Türkei heute. Die Straßen sind nicht dafür gemacht, es gibt keine Fahrradwege und so ein Scheiß.
Bei dem Verkehr da muss man doch überhaupt froh sein manchmal. In Istanbul habe ich das Gefühl, wenn ich sicher von der einen Straßenseite auf die andere komme, dann mit dem Fahrrad auch noch. Ich meine, Berlin Fahrradfahren ist ja schon lebensgefährlich.
Ja.
Aber ja, ist so. Ich habe seit 2 Wochen Fahrrad, ich habe es kein einziges Mal angerührt.
Ja. Echt? Krass. Aber wenn du heute zum Beispiel in Urlaub fahren planst. Mhm. Nach welchen Kriterien suchst du denn dein Urlaubsauto aus? Ufuk.
Also ich bin nicht so der klassische Urlaubsmacher tatsächlich. Also ich bin jetzt nicht so der Typ, der...
Du warst doch mal ein Jahr in Australien, ne?
8 Monate
oder Work and Travel oder sowas hast du gemacht? Oder was oder war das
nur? Genau, der Klassiker halt, ne? Ja. Abi. Ja. Ich habe viele Reisen, würde ich es eher, also wo ich dann irgendwie mit einer Person los bin und Klassiker halt kein Geld und Backpacken und gucken, wo man landet und nichts gebucht. So, das habe ich viel gemacht. Aber so dieses klassische Urlaub fängt gerade an mit meinem Altwerden-Schäder. Ich habe langsam so einen komischen Geruch und werde langweilig.
Ich rieche das jetzt auch. Meine eigene Haut riecht auch schon alt.
Die riecht nicht so.
Oh, krass. Das ist einfach Schäder duschen. Riecht noch ganz jung, so frisch und jung.
Und ich hatte lange Zeit, hatte ich tatsächlich auch dann so mit Mitte 20, glaube ich, weil ich davor irgendwie so viel unterwegs war, gar kein Fernweh mehr. Und jetzt habe ich aber wieder Fernweh bekommen. Und jetzt ist mein Kriterium eigentlich so weit weg und Sachen sehen, die ich noch nicht gesehen habe. Brasilien, Kambodscha meinetwegen, Afrika.
Brasilien kann ich sehr empfehlen. Es ist eine der tollsten Reisedestinationen. Und da sind keine Deutsche. Ich habe keinen einzigen. Achso, doch, ich habe ein deutsches Mädel kennengelernt.
Du warst mit zwei Deutschen da.
Das stimmt, aber das war ein bisschen Zufall. Also,
und du selber?
Ja, okay, vier. Ich bin ja Turko-Deutscher. Und die, das stimmt nicht. Einhalb. Doch, die anderen beiden Mädels waren auch Deutsche. Aber sonst habe ich nur eine einzige deutsche Mädel.
Ich habe eine Frage an euch beide. Was ist eigentlich mit diesen, also weil da habe ich auch gar keinen Bezug zu diesen Türkei-Urlauben. Wir fahren nach Bodrum, machen da Partyurlaub.
Gehen ins Rakkas
und hören da türkisch Ragaton.
Halikarnas,
stimmt.
Rakkas ist in Köln.
Das stimmt, ja.
Habt ihr sowas mal gemacht? Kennt ihr wen, der sowas macht?
Viele Duisburger, weißt du nicht? Ich könnte dir jetzt die ganzen Namen nennen, weil ich weiß, das die kennst du bestimmt auch von früher. Leute, die sich nach dem Sommer darüber unterhalten haben, dass sie in Bodrum waren und dann meinten die, ja, ich war einen Tag später auch da. Ach krass, immer so passt. Die waren alle da. Mhm.
Ja, aber ihr beide nicht? Keine Erfahrung, oder was?
Ich nicht, tatsächlich. Nee. Nie.
Also ich habe 2 Jahre Urlaub gemacht, auch so an der Ägäischen Küste. Und,
2 Jahre?
Also 2 Jahre Internat hatte ich 2 Jahre lang. Und aber da hatte halt die Familie von meiner besten Freundin damals, die hatten da so ein Sommerhaus und das war auch so ein, also das habe ich da auch zum ersten Mal gesehen. Da hatten halt so diese ganzen Rich Kids Familien aus der Türkei, das war irgendwie so ein abgeriegeltes Dorf. Und da hatten die halt alle so ihre Häuschen und dann gab es halt so einen Strand und dann gab es so eine Disco, wo dann immer abends alle Jugendlichen hingegangen sind. Und davor haben die sich alle auf so einem großen Platz getroffen. Also ich meine, es war wirklich ein Dorf, das war überall fußläufig, war alles erreichbar. Und die sind da alle mit ihren Autos hingefahren, haben Kofferraum aufgemacht, haben sich dann in den Kofferraum gesetzt und aus jedem Auto spielte dann ein Poplied, was da gerade so aktuell war zu der Zeit.
Sing mal eins.
Gott, dieses von Saltab Eranal, dieses Renga, Renga, Renk, das, kennt ihr das noch?
Nee. Aber ich kann dir ein bisschen helfen. Obwohl, jetzt mal deine Geschichte.
Ja, aber genau das war das. Ich meine, die Jahre war ich halt jedes Jahr.
Die
sind mit den Autos auf diesen Platz gefahren, also Autostrecke hat dann halt 3 Minuten gedauert, so weil es halt ein Dorf war, und haben dann Gepäckträger aufgemacht, da war das so ein großer Platz, es war halt wie so in so einem amerikanischen College-Film. Mhm. Und dann saßen da alle halt diese Kids so auf ihren Karren von ihren Eltern und haben halt getrunken und dann halt so morgens um 4, 5 und man hat wirklich jeden Tag dasselbe gemacht, ist man hoch so auf so einem Berg, war dann so eine Disco, die hat dann so über das Meer geschaut und dann ist man da eingegangen.
Du hast es aber in diesen 2 Jahren, warst du ein Teil von so einer Gruppe dann, oder?
Also ich war einfach da, aber ich möchte nicht sagen, dass ich ein Teil dieser Gruppe war.
Aber du hast es auch gemacht, du bist auch auf diese Plätze gefahren im...
Ja, leider.
Warum warst du nicht Teil dieser Gruppe?
Und wieso?
Weil ich überhaupt nicht mit denen klarkam. Ich meine, die 3 Jahre davor war ich jedes Jahr im kommunistischen Jugendcamp. Und dann komme ich da plötzlich.
Dann hast du das erste Mal richtig Spaß gehabt. Warum hast du das nicht genossen?
Also ich hatte im Jugendcamp weitaus mehr Spaß.
Das ist ganz interessant, weil also ich finde die Frage auch ein bisschen...
Ich glaube, ich bin die Tochter, die dein Vater immer haben wollte, damals.
Was willst du denn damals sagen? Der hat einen super Sohn. Also ja, das kann sein. Er hätte dich mit Kusshand genommen, Schäder. Ganz kurz, wir sind auch immer, was immer super krass war, wir sind immer, ein Teil der Familie war in Erzincan in Ostanatolien und ein Teil in Istanbul. Und wir mussten natürlich auch immer nach Erzincan fahren. Und es war dann mit dem Bus und es war immer 19 Stunden Busfahren. Und das waren für mich so ganz krasse Reisen, die aber immer sehr dadurch versüßt wurden, dass ich in Istanbul vorher mir immer 1 oder 2 Kassetten kaufen durfte von irgendwelchen Popstars. Und dann halt einfach diese Busfahrten immer komplett die Alben durchgehört habe. Und dabei habe ich Sezen Aksu einfach lieben gelernt bis zum Get-No. Also ich habe, glaube ich, einen Sommer lang dieses Hadi bakalım, kolay gelsin, bir acayip zor yarış, bana ne aman, ben anlamam, tek hesapla ince iş.
Das ist so ein geiles Album.
Mega geiles Album.
Ich habe das auch runtergehört.
Das war meine Zeit.
Das war wirklich ein
wahnsinnig gutes Album. Wahnsinnig tolle Frau. Ich war so verknallt in die...
Ja.
Und ich glaube, das war für mich, glaube ich, sehr wichtig tatsächlich. So ein Bezug, da habe ich einen emotionalen Bezug zu türkischer Musik und Kultur bekommen in diesen 19 Stunden Busfahrt, Walkman hören.
Was natürlich auch
wie selten
wahnsinnig schönes bildest. Du fährst
so ein kleiner Zehnjähriger Junge.
Genau, du hast die Kopfhörer auf, draußen fährst an der Landschaft vorbei, die Sonne strahlt, du siehst Menschen, die du nicht kennst, ein Land, was du erforschen möchtest, hörst irgendwie eine wunderbare Stimme. Und ich glaube, da findet bei sehr, sehr, oder fand es ja bei sehr, sehr vielen Leuten irgendwie eine emotionale Bindung zu dem Land statt.
Boah, ist das ein geiles Bild, fällt mir auch jetzt erst auf.
Sehr schön, ja. Der kleine, süße Ufuk am Fenster von dem Bus.
Boah, ich habe auch immer rausgeguckt. Und dann natürlich, die Kopfhörer waren natürlich auch nicht in ihr, sondern so diese kleinen alten.
Klar. Das erinnert mich so ein bisschen an so diesen Film von Kiarostami, wo dieser kleine Junge, wo der mit seinem Vater durchs Land fährt, im Iran, wo es Erdbeben gab. Und dann sitzt der kleine Junge hinten im Auto und guckt immer so durchs Fenster und macht irgendwie so kleine Gesten und sowas.
Und es gibt nicht viel zu sehen, ne? Es ist sozusagen auch alles ist ja Dürre ganz viel da. Oder es ist sehr trocken und es sind immer die gleichen Berge. Also es ist jetzt nicht so, dass du da viel.
Aber er hat ja bestimmt was so Meditatives. Also wenn ich mir das so vorstelle. Das ist eigentlich ein mega geiler Urlaub, den ich genauso machen würde.
Und aber ganz bis nach Erzincan, was habt ihr dann in Erzincan gemacht? Also dann.
Da haben wir dann meine Oma und Onkel etc. besucht und in einem kleinen Haus auf dem Dorf eine Woche verbracht. Und da natürlich auch nochmal ganz andere Sachen erlebt, wie halt diesen krassen Obstgarten, wo es dann alle Kirschbaum, Pfirsichbaum, Gurken, Tomaten, selbst gebastelte Sauna mit einfach nur Plastikfolie und so Holzleisten, ja. Oder wo ich meine Oma einmal morgens gesehen habe, wie sie so einen Plastikbehälter vor sich hat und irgendwas Weißes hat sie in der Hand und einen Trichter und füllt sozusagen die ganze Zeit Wasser in diesen Trichter und reinigt irgendwie dieses weiße, durchsichtige Ding. Und ich habe mir das so die 10 Minuten lang angeguckt und dachte, was macht die da? Bin dann irgendwie so, weiß ich nicht, ein paar Stunden später in der Küche oder komme in die Küche und es stinkt halt bestialisch und sie hatte halt so eine Darmsuppe gemacht.
Ich kenne.
Pansensuppe.
Hat den Darm entleert.
Sie hat den Darm entleert und ich fand das so widerlich. Ich habe diese Suppe, ich musste dann ein bisschen was probieren und habe halt wirklich 2 Löffel genommen, habe dann knallhart sagen müssen, ey, tut mir leid, du hast den ganzen Tag mit dieser Suppe verbracht, aber no
diese
way.
Suppe ist so heftig.
Boah. Ich habe die immer meine Kindheit gegessen, wenn ich krank war, hat mein Vater mich immer zum Ischkembe mitgenommen.
Meine Mutter war jedes Mal wirklich todbeleidigt, wenn ich das nicht gegessen habe, aber ich habe es bis heute durchgesetzt, dass ich das nicht essen.
Und deine Mama macht das zu Hause, hattest du letztens erzählt, glaube ich. Kann das sein?
Die hat das ein paar Mal zu Hause gemacht, wow. Ja, und das Haus hat wirklich eine Woche lang einfach nach
Kacke gestunken.
Gedärm. Oh Gott, Alter. Aber ich habe gerade irgendwie Bock drauf bekommen.
Nee. Können wir gleich ich kann bei Suppe essen gehen.
Wir haben ein Thema vergessen. Was denn? Ganz prägend essen. Für mich, was Urlaub angeht. Die ganzen Istanbul-Reisen, die man so mit, sagen wir mal, ab 18, 19, wenn du dann so angefangen hast, durftest auch mal alleine ein bisschen Zeit in Istanbul verbringen, durch die Stadt gehen. Und dann die Jahre darauf, wenn du dann auch mal alleine hingereist bist und dann angefangen hast, das Nachtleben und Istanbul-Türken kennenzulernen. Das war super prägend.
Ja?
Ja, da habe ich krasse Erlebnisse und Erinnerungen.
Wie oft hast du das denn gemacht?
5-6 Mal, würde ich sagen. Mhm. Also es war oft auch sozusagen, oder ein paar Mal auch in so Projektkontexten, wo es dann total aufregend war alles. Aber das war auch so, boah, das waren mit die schönsten Urlaube, glaube ich, die ich je hatte.
Aber das waren so eigentlich auch, weil es so weil das so eine unentdeckte, also eine kulturelle Reise war in irgendeiner Form für dich. Also so eine Selbstreise in eine Welt, wo du eigentlich auch dazugehörst.
Klar, ich war immer in vielen Bücherläden, in Secondhand-Läden, in Plattenläden, habe da ganz viel gestöbert, habe viel Zeit in Bayolo verbracht und einfach die schrägsten Läden mir angeguckt, um Leute kennenzulernen, wo ich dachte, wo ist dieses andere, die andere Türkei, nicht Mainstream-Türkei, gibt es das?
Aber ist es wirklich so, dass du dich da dazugehörig gefühlt hast? Also hast du das Gefühl gehabt, so, hier gehöre ich dazu, hier komme ich an, so, hier bin ich ein Teil von?
Nee, also ich habe dann da teilweise völlig überraschende Erfahrungen gemacht. Also, wo Menschen, die du sozusagen dachtest, so, ah, cool, okay, das ist ja so ein, weiß ich nicht, ein Türke, mit dem ich gleich ticke, der hört vielleicht auch irgendwie eine bestimmte Art von Musik, der hat einen Klamottenstil, der vom Mainstream abweicht oder was. Und dann festzustellen, dass dahinter teilweise Werte sind oder Einstellungen, Lebenseinstellungen. Und ich so, Du hörst diese Musik, du siehst so aus und erzählst mir jetzt ein, was die Frau, wie sich eine Frau zu benehmen hat und was sie zu machen hat und was nicht. Du hast diese politische Einstellung, du erzählst mir gerade einen Voss von Todesstrafe. Also weißt du, so dass du gemerkt hast, so krass, es ist oberflächlich, was ich mache. Es ist irgendwie nicht...
Das ist wirklich sehr, sehr interessant, weil ich habe auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich habe ein, zwei Leute kennengelernt in Istanbul, so harte Punkrocker, wo ich ultra schockiert war über die Lebenseinstellung, die sie selber dann, also die laufen rum, komplett gepierst, tätowiert, hören irgendwie Punkrock, aber dann erzählen die was von der Scharia so ungefähr. Also so, diese Überraschungsmomente hatte ich auch. Das
vom Osmanischen Reich jetzt?
Ja, ganz so komische
Sachen. Aber gut, Alter, ich meine, in Deutschland ist das ja auch jetzt zum Beispiel mit der identitären Bewegung, dass die ja auch aussehen wie der letzte Hipster von der grünen Wahlkundgebung und dann...
Machen Fotos im Park und dann gehen die alle zur AfD. Genau. Aber bevor wir mit der identitären Bewegung ankommen, im Endeffekt... unsere Reisen, die wir erlebt haben, oder auch du speziell jetzt mit Istanbul in dieser Erfahrung, das waren ja auch sehr formende Erlebnisse dann. Also die haben ja in einer gewissen Weise auch vielleicht unsere Horizonte erweitert und haben auch so, wenn du so beschreibst, wie du dann in diese Schallplattenläden reingelaufen bist, das waren ja auch gewisse Vorbilder, weil sie halt sehr anders waren. Kann man das sagen?
Reisen in die Türkei, hyper emotional immer. Extrem viel für mich auch auseinandersetzen mit sich selbst. Wo komme ich her? Wer bin ich? Und gibt es diesen fantasierten Bezug, den du als Turko-Deutscher ja immer herstellst, da komme ich her und meine Familie ist da und ich liebe meine Familie und wir sind was weiß ich und dann bist du vor Ort und im Alltag und in der konkreten Auseinandersetzung mit diesen Menschen merkst du plötzlich, siehst du, welche Rolle deine Eltern zum Beispiel in diesem Konstrukt hatten, in ihrer eigenen Familie, das Bild auf deine Eltern verändert sich, bei mir, ja, also jetzt zu merken zum Beispiel, ach ja, meine Mutter ist ja die Kleine in dieser Gruppe. Mhm. Ne? Für mich ist das nämlich meine Mutter ganz groß. Und zu merken, ach okay, sie in der Familie ist sie die kleine Schwester. Ganz viel, ja, mit sich selbst auseinandersetzen und immer wieder überrascht werden. Teilweise auch Konflikte. Also ich kann mich erinnern, dass ich mit einer Cousine von mir, die mir dann vorgeworfen hat, dass ich, was ich denn für ein Leben führen würde mit meinen langen Haaren und mit meinem komischen Look. Bin ich so 22 gewesen.
Was für lange Haare?
Ich hatte sehr lange Haare.
Wie lange?
Ja, bis hier hinten.
Was?
Also bis zum, zeig mal, wo zeigst du da gerade hin?
Mitte vom Rücken.
Also eigentlich bis zum Hintern so.
Mitte, Rücken.
Ach, das kenne ich gar nicht. Das war, aber nicht
seit... Also drei Jahre, drei, vier Jahre.
Da hatten wir, glaube ich, relativ wenig Kontakt oder gar keinen Kontakt. Ja. Ist ja unglaublich.
Ja, ein extrem lang.
Muss man mal ein Foto zeigen. Können wir das Foto posten? Willst du ein Foto?
Ich habe leider ganz wenig Fotos.
Ach, scheiße.
aber ja, wir können mal gucken, vielleicht posten
wir vielleicht was. Finden wir ein Foto auf
Twitter. Ich glaube ja nicht, aber vielleicht. Das war eigentlich ganz kurios. Naja, auf jeden Fall eine Cousine, mit der ich aber sehr eng bin, die ich sehr liebe tatsächlich, die aber einen ganz anderen Lifestyle hat, die halt in der Bank arbeitet, eher schickimicki, ganz...
Die lebt in Istanbul.
Istanbul und Etikette ist wichtig, kleinste, also Nuancen in der Wortwahl können da auslösen, dass jemand irgendwie angefaucht wird. Und mit der waren wir in einem Café und also es endete darin, dass wir uns angeschrien haben und ich so Sachen gesagt habe, wie du mit deinem scheiß Schickimicki, Istanbul-Lifestyle, das ist doch nichts, das ist doch nur oberflächliche Kacke. Ihr wisst doch gar nicht, was es heißt,
frei zu sein. Was hast du auf Türkisch hinbekommen?
Wenn ich wütend bin und auf Türkisch streite, dann bin ich...
applaudieren.
Es ist ganz komisch. Also ich bin, wenn ich wütend bin, bin ich im Türkischen plötzlich, als ob ich irgendwie auf einmal Türkisch könnte, mäßig teilweise. Ich kann nicht aber ich kann auch normal gut Türkisch, aber als ob dann nochmal so ein Next Level kommt.
Aber ich möchte... eigentlich jetzt anschließen, was du eben angestoßen hast, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dieses zurück in die Türkei gehen und denken, so, da gehöre ich ja eigentlich hin, da komme ich her und ankommen und genau dieselbe Erfahrung machen eigentlich, dass man wieder als ein anderer Fremder wahrgenommen wird. Ich kann mich immer sehr gut daran erinnern, wenn wir in Meißen oder auch in Istanbul zum Beispiel mit meinen Eltern auf einen Bazar gegangen sind. Man hat einfach immer schlechtere Preise bekommen, wenn die gemerkt haben, du kommst halt aus Deutschland. Und meine Eltern haben meiner Schwester und mir verboten zu reden. Und das Witzige war, obwohl wir nichts gesagt haben, sobald wir in den Raum kamen, haben die direkt gemerkt, ah, das sind Alamanges. Und dann kamen die direkt auf uns zu, ah, ihr seid aus Deutschland, oder? Ja. So, wollt ihr das und das kaufen? Und ich habe einfach damals nicht begriffen, woran das liegt, weil ich habe wirklich nichts gesagt. Aber es war so eine ganz, ganz prägende Erfahrung, die, glaube ich, alle machen. So dieses Alamante-Sein in der Türkei halt. Und
Ich glaube, ganz, ganz prägend war diese Erfahrung zum Beispiel für den Rapper Haftbefehl. Da gibt es eine Doku drüber. Die Doku heißt Haftbefehl ist Haftbefehl.
Haftbefehl für Haftbefehl.
Weil er ja, ich glaube, ich kriege es nicht ganz zusammen, er ist auf jeden Fall nach Istanbul abgehauen und hat als junger Mann dann ein paar Monate in Istanbul bei seiner Familie da gewohnt und beschreibt in dieser Doku so, wie prägend diese Zeit für ihn war, weil er da so ein bisschen festgestellt hat, so, ja krass, hier gehöre ich auch nicht hin. Wenn ich was machen will, wenn aus mir was werden soll, dann muss ich das in Deutschland machen. Und ich werde es wahrscheinlich nicht auf dem kriminellen Weg schaffen oder das ist nicht, ich muss was anderes finden. Und ich finde das irgendwie ganz süß sozusagen, dass das Haftbefehls Erweckungsreise ist, wo er seine Bestimmung findet und dann zurückkehrt und vielleicht dieses Land, diese Sprache annimmt und dann ja diese krasse, das, was er gemacht hat, ist ja tatsächlich diese krasse Durchmischung von Arabisch, Türkisch, Kurdisch, deutscher Sprache in die Musik einführen. Also ganz, er hat ja ganz viel geprägt, was jetzt momentan alle machen. Und ich glaube, das hat ganz viel mit dieser Reise zu tun. Und das finde ich schon ziemlich krass.
Ja, ich finde es auch interessant, weil diese, also das ist, glaube ich, nochmal ein ganzer Themenkomplex eigentlich so, die Reisen in die Türkei, unabhängig vom Urlaub, im Kontext von Erfahrungen, die man dort gesammelt hat und dann die Selbstreflexion, die irgendwie dort angefangen hat, vielleicht einzukehren, weil es auch irgendwie für mich paradox ist, irgendwie das, was du gerade beschreibst, diese Erkenntnis, die scheinbar auch Haftbefehl hatte, dass man feststellt, okay, ich bin auch hier ein wenig fremd und ich, wenn ich erfolgreich sein werden möchte, dann muss ich das irgendwie in Deutschland machen, weil dort bin ich sozialisiert, dort bin ich zur Schule gegangen, das ist eigentlich mein Land. Aber in irgendeiner Form und vielleicht ist auch wiederum das, was du vorhin beschrieben hast, so ganz kleine Erfahrungen mit der Musik, mit dem Land, mit dem Essen, mit der Familie, irgendwie, keine Ahnung, auf dem Land vom Baum eine Pfirsich essen, all diese Sachen, die dann irgendwie so eine gewisse Nostalgie noch mit reinspielen. Also diese Vermischung zwischen, vielleicht die Erkundung, wieso es so eine gewisse Diskrepanz der Identität gibt zwischen Deutschland und Türkei, ist vielleicht genau in dieser Balance zwischen Nostalgie und Erfahrung in der Kindheit und gleichzeitig aber auch vielleicht die Feststellung, dass man nicht dort eigentlich genau dazu gehört. Also da ist irgendwie so eine Spannung. Ich kann es nicht ganz zusammenfrickeln, aber...
Ja. Also die Liebe kam vielleicht in unserem Gespräch gerade ein bisschen zu kurz, weil ich habe auf jeden Fall auch ganz viele Momente, wo ich, wenn man das zugelassen hat, irgendwie anzunehmen, warte mal, irgendwie komme ich hierher, tatsächlich so ein tiefes Gefühl von Verbundenheit auch. Also ganz oft habe ich das, wenn ich bei meiner Oma in Istanbul, 7. Etage, in einem ganz normalen Wohnviertel ist das, die Häuser sind ganz eng aneinander. Zwischen den Balkonen ist sozusagen 3 Meter Luftlinie und es sind so 40 Balkone. Und wir sitzen dann da auf der 7. Etage auf dem Balkon. Der ist 50 Zentimeter breit, aber ewig lang. Das ist so ganz eng. Meine Oma, meine Tante und ich. Und wir essen Pfirsich und Aprikose und trinken Tee dazu. Und ich sitze mit diesen beiden alten Frauen, die ich alle 2 Jahre mal sehe. Home. Ich bin zu Hause.
Ja, das war's. Danke fürs Zuhören. Das war unsere Folge Thema Urlaub. Schaltet ein nächste Woche, wenn es heißt, wissen wir noch nicht. Schaltet ein nächste Woche auf jeden Fall. Wir freuen uns. Das war ein
Erfolg.
Jam.
Danke.